So schön, auch ein paar neue Gesichter zu sehen und auch ein paar alte Gesichter wiederzusehen. Das ermutigt mich jetzt gleich unglaublich. Leben, das wollen wir doch alle, oder? Und jeder hat seine Lebenserwartungen, auch was seine Lebensqualität angeht. Nun hat Gott uns Hilfen gegeben. Und eine dieser Hilfen sind die 10 Gebote. Die 10 Gebote kann man auch beschreiben als Hilfen zum Leben. Die sind nicht da, um uns zu knechten, sondern die sind da, um unser Leben zu ordnen, einfacher, schöner zu machen. Einige waren am letzten Sonntag ein bisschen, sage ich mal, verstört, vielleicht nicht, aber durcheinander. Denn sie sagten, Moment mal, wieso? Das 5. Gebot, das ist doch das 4. Gebot. Ich erkläre das noch einmal, was ich das schon zu Beginn dieser Predigtreihe gesagt habe. Diese Zählung der 10 Gebote, die wir hier haben, ist so, wie es in der Bibel steht. Ist das richtig? Ja, ich könnte auch laut Ja sagen. Ja, so ist es. Deshalb machen wir das so. Das ist die einfachste Erklärung. Die evangelische Kirche, in der ihr vielleicht zur Konfirmation gegangen seid und die 10 Gebote in einer anderen Reihenfolge gelernt habt. Oder aber war die vielleicht katholisch, nicht unterwandert, sondern unterwiesen, dann ist es dort genauso. Aber in der Bibel steht so, und die evangelisch-reformierte Kirche hat auch diese biblische Zählung, genauso wie die meisten Freikirchen. Soweit zu der Erklärung. Möchte jemand noch nachlesen, wie das so ist? Bitte, die Broschüre an unserem Büchertisch kann man käuflich erwerben. Die ist ganz günstig und man kann da viel, viel lesen. Und zwar an vielen Tagen und Wochen in diesem Jahr noch. Den Mörder in sich selbst beseitigen. Da läuft einem vielleicht kalt schon den Rücken runter. Ich bin doch kein Mörder. Du sollst nicht töten. Vielleicht hilft euch dieses Bild auf die Sprünge, wenn nicht, dann die weiteren Ausführungen dieser Predigt. Weil dieser Predigttext so kurz ist, kommt aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 20, Vers 13, lesen wir das in dieser Form. Du sollst nicht töten. Drei Fragen. Ist das ein unmissverständliches Gebot? Was sind die Hauptaussagen des Gebotes? Und wenn ich ein Mörder bin, was kann ich tun? Was kann ich dagegen tun? Das Erste, ist das ein unmissverständliches Gebot? Zu keinem anderen Gebot wurde so viel Kontrovers geschrieben wie zu diesem, du sollst nicht töten. Viele Autoren lassen sich bei der Gelegenheit aus über Themen wie vorher schon genannt, Todesstrafe, Kriegsdienst, Abtreibung, Euthanasie, Selbstmord, Töten von Tieren und so weiter und so fort. Und dabei kommen sie zum Teil zu ganz gegensätzlichen Ergebnissen. Was mich dabei stört, ist, das Gebot gibt eigentlich nicht so viel Raum dafür, um diese Themen so zu behandeln. Das 5. Gebot, das ist gehört zum mosaischen Gesetz. Mosaisches Gesetz kommt von Mose. Tötungsverbot steht zweimal in diesem Wortlaut im Alten Testament, jedes Mal im Zusammenhang mit der Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich seinem Volk Israel. Wörtlich übersetzt würde das 5. Gebot, könnte auch so lauten. Du sollst oder du wirst nicht morden. Dieses hebräische Wort Rasha kann man auch so übersetzen. Es ist aber schwer ins Deutsche, dieses Wort zu übersetzen. Doch an anderen Stellen des Alten Testaments, vor allem im 5. Mosebuch, wird das beschrieben. Und dort geht es hervor, dass es hier um einen Mord geht. Und dazu werden 2 Aspekte dort genannt, zu einem echten Mord. Zum einen der Mord geschieht an einem wehrlosen Opfer. Zweitens, da gibt es immer so eine heimtückische Absicht des Täters. Na gut, das klingt schon für unsere Ohren selbstverständlich. Das ist doch gut beschrieben. Da müssen wir zurück in die Zeit des Alten Testaments. Das war eine Zeit, wo es viele Nomadenvölker gegeben hatte. Und bei denen war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass man nicht morden oder töten darf. Man durfte es. Und zwar ausgiebig. Bei Nomaden gab es damals das Prinzip der Blutrache. Einer bringt deinen Bruder um, da bringst du seine ganze Familie um. Und da sind wir quitt. So ungefähr. Schlägt er dir einen Zahn aus, dann kriegt er seinen ganzen Gebiss weg. So ungefähr. Da gab es keine Polizei, da gab es nur Familie, die einen geschützt hat. Zum Teil gibt es sowas in manchen Erdteilen in Deutschland. Es wird sogar manchmal implantiert in die Großstädte in Deutschland, wo Familienclans herrschen. Und die machen das so. Die kennen nicht mal das mosaische Gebot. Und zwar, Mose hat das auf eine höhere Ebene gebracht. Und er hat gesagt, nee, so machen wir das nicht. Keine Blutrache in dieser Form, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir ein Auge ausgestochen hat, dann darfst du ihm nur ein Auge ausstechen. Bitte nicht zwei. Okay, so bis zwei konnten alle zählen, das war kein Problem. Ja, und was genauso mit anderen Sachen. Man darf nicht übertreiben bei dieser Blutrache. Dann kam aber Jesus. Das geht nicht weiter. Und Jesus hat in diesem Gebot einige Korrekturen vorgenommen. Er fügte dem Gebot interessante Zusätze oder Erklärungen hinzu. In seiner Bergpredigt haben wir gerade gehört. Wie ihr wisst, unsere Vorfahren und so weiter. Und dann sagte er, kommt das weiter noch? Irgendwie geht es bei mir nicht. Da sagt er unter anderem noch weiter, dass ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu einem sagt, du Trottel, du Idiot und so weiter, der hat schon getötet. Okay, jetzt funktioniert's. Ja, und bei diesen Worten fällt mir Folgendes auf. Es geht hier nicht um irgendwelche Sonderfälle, wie zum Beispiel Kriegsdienst oder Todesstrafe, sondern Jesus geht in diesem Gebot knallhart um uns, um unseren Alltag. Und spätestens, wenn wir das lesen, merken wir, da sind wir irgendwie alle dran. Wir sind alle gemeint mit diesem Gebot. Das Gebot, du sollst nicht töten, ist bei Jesus nicht irgendein Gesetz für Extremsituationen in unserem Leben, sondern es ist ein Gebot für den Alltag. Und wir sollen uns danach richten. Im Neuen Testament ist natürlich jede direkte Tötung eines Unschuldigen verboten. Aber Jesus geht über das Gebot des Mose hinaus und sagt, du bringst den anderen nicht nur, wenn du eine Axt rausholst oder die 38er Magnum rausziehst aus der Tasche, sondern jeder Mord fängt ganz subtil an. Wie widmen uns dem? Die Hauptaussagen des Gebotes heute. Das erste für uns wäre, mache keinen Menschen zum Spielball deiner negativen Gefühle. Mache keinen Menschen zum Spielball deiner negativen Gefühle. Wie schnell ist gesagt, du Idiot. Da gibt es noch andere Sachen, die will ich da nicht wiederholen, Nichtsnutz oder was auch immer. Man muss es nicht mal aussprechen. Manchmal reicht es aus, wenn einer den anderen nur so anschaut und da weiß man schon Bescheid, was einer von mir hält. Und Jesus sagt, das ist Mord im Kleinen. Und das summiert sich alles. Und das ist nicht gut. Wir werden immer abgestumpfter. Es geht hier nicht um eine Psychologisierung dieses Gebotes. Jesus sagt, schon wer zürnt und es seine Mitmenschen spüren lässt, begeht Mord. Und wir wissen, dass im Zorn Menschen sehr, sehr tief beleidigt oder verletzt werden können. Mord. Wer das tut, wird sich von Gott auch, vor Gott auch verantworten. Jeder von uns, auch ich bin manchmal sauer auf manche Menschen. Auch ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden. Aber was ich im Laufe meines Lebens durch meine Erziehung und durch Arbeiten mit Gottes Hilfe an mir selbst geschult habe, ist meine emotionale Intelligenz. Dass man das überdenkt. Dass man nicht gleich das tut und sagt, was einem in den Sinn kommt. Sondern dass man sich besinnt und sagt, nee, das geht nicht. Also das kann ich nicht tun. Ich bin zwar wütend, aber die Bibel und Gott erwartet von mir, dass ich mich mäßige. Das ist ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Gefühlen, mit negativen Gefühlen. Wenn ich meine Wut an jemanden auslasse, mache ich in einem Menschen etwas kaputt. Vielleicht für sein ganzes Leben. Ich mache an unserer Beziehung etwas kaputt. Und wie viele Ehen wurden nach und nach kaputt gemacht durch Zornausbrüche, durch Aussagen, durch Blicke, die wurden über die Jahre hindurch kaputt gemacht, sodass die Menschen sich irgendwann nichts mehr zu sagen hatten oder aber der eine von dem anderen nur Angst hatte. Grenzen wurden überschritten. Einmal eine Grenze überschritten, es ist einfacher, es noch einmal zu tun. So ist es. Und irgendwann wird es ein großes Tor offen. Es geht aber nicht nur um Wut, es geht auch um Gefühle wie Verachtung, Gleichgültigkeit, schlechte Laune, Empfindlichkeit. Ja, unsere eigene Überempfindlichkeit kann auch töten. Was für überempfindlich wir manchmal sind. Und wir geben das anderen auch zu spüren. Unser Stolz, unsere Unzufriedenheit, Ungeduld, Eifersucht, Neid. Jesus sagt, dass die Wurzel aller Taten im Herzen des Menschen liegen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Man könnte sagen, aus dem Herzen heraus werden alle Gebote überschritten. Ich bin nicht erstmal zum Mörder geworden, wenn der andere kalt auf dem Boden liegt. Es gibt sehr subtile Vorstufen. Ich kann einem die Körpertemperatur so allmählich sinken lassen, so dass es ihm gefriert, wenn er mich sieht. Das geht auch. Jedes Mal, wenn er mich sieht, wird der leichenblass, sagt man auch. Ja? So ist es. Das Zweite, setze niemanden unter Druck. Vor allem ist es meistens nicht nötig. Das baut ein bisschen auf dem Vorherigen, bloß das Wütendsein hat etwas Impulsives an sich. Nach dem Motto, ich habe mal schlechte Laune, das muss raus. Das muss meine Frau mitbekommen, sonst würde sie was verpassen. Ja? Oder umgekehrt. Aber jemanden unter Druck setzen, hat dagegen etwas Kalkuliertes an sich. Man plant das sogar. Man macht das ganz bewusst und absichtlich. Das funktioniert ganz einfach. Wenn ich etwas nicht bekomme, übe ich Druck aus. So lange, bis ich es kriege. Das kennen wir schon von unseren Kindern. Das lernt man ganz schnell. Okay? Braucht man nur an der Kasse so eine halbe Stunde stehen zu bleiben, bei Real oder wo auch immer. Da merkt man schon, wenn Mütter mit ihren Kindern kommen. Eine der Möglichkeiten, Druck auszuüben, ist Schmollen. Das ist der Druckmittel von den schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft. Die üben auf diese Weise ihren Druck aus. Sie machen dem anderen ein schlechtes Gewissen. Sie drohen ihm mit Liebesentzug. Ich rede nicht mit dir. Sie bestrafen einen mit Verachtung oder mit Rumnörgeln. Und jemand fühlt sich unwohl dabei. Irgendwas geht auch drunter kaputt. Oder sie machen einem Dampf und drohen mit irgendwelchen Konsequenzen. Wir können kalkuliert oder weniger kalkuliert solche Waffen einsetzen. Also ich möchte besonders betonen, Schmollen, weil ich weiß, dass das alle kennen. In den Ehen, das ist eine der beliebtesten Mittel, aber auch zwischen Eltern und Kindern. Eltern schmollen, wenn sie nicht das, die Kinder nicht das tun, was sie möchten. Und zwar sogar Eltern im fortgeschrittenen Alter, vielleicht besonders. Das sind unlautere Methoden. Das ist unfair. Und da macht man was kaputt an dem anderen Menschen. Du darfst nicht morden, setze niemanden unter Druck. Rede auch nie in einer herablassenden Weise über andere. Ich habe einmal ein Ehepaar besucht und ich war sehr erschrocken. Warum? Ohne dass sie es merkten, machten sie sich gegenseitig runter. Seine Frau oder die Frau erzählte mit großem Genuss von irgendwelchen Misserfolgen im Leben ihres Mannes, was ihm so alles nicht gelungen ist. Und was machte der Mann? Er machte dagegen intelligente Scherze auf ihre Kosten. Da habe ich mir gedacht, Mann, oh Mann, wie ist es bei mir? Wenn mich jemand von außen beobachtet, kann sein, dass ich auch so bin und mich auf Kosten anderer irgendwie profiliere oder lustig mache oder herablassend über sie rede. Vor vielen Jahren ging ich da einkaufen und da habe ich auch ein Ehepaar getroffen aus einer Gemeinde. Und auf einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, du Sparbrötchen. Ich habe mir gedacht, was meint sie denn damit, ja? Sparbrötchen? Ja, aber der Mann bekam bei mir einen Stempel. Jedes Mal, wenn ich zum Gottesdienst gekommen bin und ihn gesehen habe, habe ich gesagt, oh, Sparbrötchen ist auch da. Ja? Tja, das war nicht so doll, aber ich konnte das gar nicht ablegen. Ja? Jedes Mal fiel mir das als erstes ein. Ja, ein Stempel. An der Stelle können wir ahnen, was der Volksmund meint, wenn er vom Rufmord spricht. Mit irgendwelchen Bezeichnungen, die einer einmal rausgehauen hat oder ihm ausgerutscht sind. Und dann denken alle so über einen. Immer wenn wir etwas Negatives über einen anderen sagen, bleibt etwas hängen. Wir brauchen das nicht in der Zeitung zu schreiben. Das bleibt hängen. Übrigens, auch in der Gemeinde habe ich schon vorher in diesem Beispiel erzählt. Und beide Beispiele waren Christen. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, wo zwei Christen zusammenkommen, ist der dritte bereits tot. Der wusste, wovon er spricht, hallo. Er war Pfarrerssohn, ja? Also Sohn eines Pastors. Ja. Meine Lieben, unter uns Christen wurde schon so viel gemordet. Auch bei uns. Hört sich nicht gut an, aber es ist so. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gemeinde eine Gegenkultur aufbauen. Nicht nur, wenn wir am Sonntag im Gottesdienst sind, sondern dass wir das auch im täglichen Leben praktizieren. Dass wir wertschätzen, übereinander reden, von den anderen erzählen. Und das ist nicht das, was die Leute merken, ist Idiot oder Sparbrötchen oder was auch immer, sondern dass wir Gutes reden und dass ein guter Eindruck bleibt. Diese Frau, die kann so toll singen, ja? Oder er hat so viel Geduld, sage ich dir. Dass wir Gutes über andere erzählen. Man kann viel Schlechtes, aber man kann auch Gutes. Und das vergrößert unsere Entfaltungsmöglichkeiten, persönlich, aber auch in der Gemeinde. Rede nie in herablassender Weise über andere. Und nimm keinen seinen Selbstvertrauen. Als unsere Kinder kleiner waren, da bin ich ganz viel auf verschiedenen Spielplätzen gewesen, an einem Tag sogar auf drei. Da habe ich ein Kind vorne, ein Kind hinten auf dem Fahrrad. War nicht so koscher, aber okay. Und bin ich durch die Stadt gefahren und zum einen, zum anderen Platz. Und da auf einem Platz sehe ich einen Vater. Das war ganz selten, dass außer mir noch ein anderer Vater mit den Kindern da war. Ich wurde immer so komisch angeguckt. Auf jeden Fall, ein Vater spielt mit seinen Kindern und er hat den Ball dabei. Und dann haben sie so ein Tor gebaut. Und auf einmal schreit der Vater zu seinem Sohn, du bist eine Flasche. Ach, habe ich mir gedacht, Mann, oh Mann, musste das sein? Hätte das so anders sagen können. Oder unser Sohn hat Fußball trainiert und ein Jahr hat es besucht. Auf jeden Fall bin ich immer dabei gewesen und ich habe die Enten beobachtet. Bei Spielen war es noch schlimmer. Die standen an der Seitenlinie, was sie so alles geschrien haben, wie sie den Schiri beleidigt haben und eigene Kinder vor allem. Runtergemacht, runtergeputzt, Selbstvertrauen geraubt. So, und dort fängt es an. Wer von euch, oder sage ich andersrum, einige von uns haben es vielleicht als Kinder gehört, zu Hause oder in der Schule, du bist ein Versager, du kannst nichts, du schaffst das nie, du bist ja sowas von dumm. Ja, und das bleibt hängen vielleicht. Da braucht einer das 10-mal zu wiederholen. Und jedes Mal, wenn, wenn wir einem Menschen Mut und Vertrauen nehmen, brechen wir dabei dieses 6. Gebot. Meine Lieben, wir sind so schnell dabei, zu begrenzen, zu entmutigen, den anderen einzuengen. Aber das ist kein Kavaliersdelikt. Denn damit machen wir uns zu Mördern. Nimm niemanden sein Selbstvertrauen und raube auch niemanden Freude am Leben. Das habe ich schon mal erzählt. Ich glaube, dass meine Klasse, in die ich gegangen bin, ein Horror für die Lehrer war. Nicht nur meinetwegen. 3 unserer Lehrer sind innerhalb eines Jahres krank geworden. Und wir haben als Klasse maßgeblich dazu beigetragen. Wir fanden das lustig. Da kommt wieder neue. Schauen wir mal, wie lange er aushält. So ungefähr. Und wisst ihr was? Ich kenne Lehrer heute, die nicht schlafen können. Warum? Weil sie Angst vor ihrer Klasse haben. Es ist so. Und das ist heute noch viel, viel, viel schlimmer geworden als zu meiner Zeit. Das war, wenn ich das vergleiche, nicht so schlimm. Ich kenne auch Sekretärinnen, die heulen sich nachts in den Schlaf. Sie bekommen Magenprobleme oder Migräne, weil sie Angst vor ihrem Chef haben. So ist es. Oder Menschen, die am Sonntag schon krank werden, Durchfall kriegen, weil sie Angst vor ihren Arbeitskollegen am Montag haben. Das gibt's auch. Oder Kinder, die Angst haben vor ihren Eltern. Und das gibt's auch. Eltern, die ihre eigenen Kinder fürchten. Auch das gibt's. Ist es schlimm? Ja. Das ist schlimm. Ich würde es nicht glauben, aber ja, ihr würdet es nicht glauben, aber heute sitzen in diesem Raum manche, die Angst haben vor anderen Christen. Es gibt vielleicht welche, die Angst haben vor ihrem eigenen Ehepartner. Das ist nicht gut. Das soll es nicht sein. Das ist furchtbar. So leicht können wir uns mürbe machen. Überall, wo wir zusammenkommen, ob das Familie ist, Arbeit, Nachbarschaft, Gemeinde, eröffnen sich Türen und Tore, und damit wir bekommen Anlässe dazu, um uns gegenseitig Lebensfreude wegzunehmen. Und wenn ich anderen Lebensfreude stehle, bin ich auch ein Mörder. Deshalb lädt uns Gott ein, das hast du nicht nötig. Raube doch dem anderen keine Lebensfreude. Du willst das auch nicht, dass einer dir das wegnimmt. Und das war's hier. Auf jeden Fall, es gibt so viele Möglichkeiten, ein Mörder zu werden und so allmählich das in sich aufzubauen. Wir kommen zum Schluss und zu dem kürzesten Teil. Wenn ich entdeckt habe, dass ich ein Mörder bin, was kann ich dagegen tun? Irgendwie sind wir alle Mörder. Ich nehme mich hier gar nicht raus. Irgendwie haben wir alle damit Probleme, nicht nur mit diesem Gebot, sondern, wie ich es behaupte, mit den meisten Geboten. Mehr oder weniger. Und wir setzen Menschen unter Druck. Oder wir reden herablassende Weise. Wie kommen wir hier raus? 4 Hinweise. Das erste, komm dem mörderischen Verhaltensmuster auf die Spur. Ich bin davon überzeugt, jeder von uns hat so eine Art Verhaltensmuster oder mehrere, die sich wie ein roter Faden durchs Leben ziehen und die haben eine mörderische Tendenz. So was, sage ich mal so, Teuflisches. gerichtet gegen andere Menschen. Und das irgendwie beeinflusst Kommunikationsabläufe, unsere Gespräche, unser Verhalten. Und das ist meistens destruktiv, zerstörend. Dadurch werden andere eingeengt. Wir nehmen ihnen Freude am Leben. Und ich vermute, wir brauchen uns nicht so viel Zeit zu nehmen, um festzustellen, da habe ich schon was bei mir entdeckt. Man kann sich zu Hause hinsetzen und das aufzuschreiben. Was für zerstörerische Verhaltensmuster gibt es in meinem Leben? Welcher Bereich ist das? Ist das mein Reden? Sind das meine Blicke? Was ist das? Wenn du selber nichts entdeckst, dann frage andere. Am besten deinen Ehepartner, vielleicht deine Kinder, deinen besten Freund oder Seelsorge. Und dann nehmen dir auch Zeit dafür, um zu beten. Und das einfach vor Gott zu legen, sagen, Gott, das ist dieser Bereich hier. Das macht mich, nicht nur mich. Heute macht mich das fertig. Aber normalerweise mache ich damit andere fertig. Hilf mir bitte, daraus zu kommen. Gott wird dir helfen, daran zu arbeiten. Wie geht's weiter? Bitte Gott um Vergebung. Denn das reinigt. Aber bitte auch Menschen um Vergebung, die du vielleicht bis jetzt immer wieder oder fast dauerhaft kaputt gemacht hast. Es ist schlimm zu entdecken, dass wir einem zerstörerischen Muster in unserem Leben gefolgt sind bis jetzt. Aber noch schlimmer es ist, wenn wir es leugnen, wenn wir es nicht zugeben, wenn wir es tun, als ob da nichts wäre. Schlimmer noch ist es, wenn uns diese beiden Wörter nicht über die Lippen kommen. Verzeih mir. Entschuldige bitte. Es tut mir leid. Das waren schon 4 Wörter, das letzte, ja? Aber bitte um Vergebung. Denn diese Bitte um Vergebung hat eine ganz starke reinigende Wirkung. Viel stärker als viele andere Worte. Vor allem viel stärker als viele gute Ausreden. Gehe also zu Gott, bitte ihn um Vergebung und dann gehe zu einem Menschen und sag ihm das. Du, ich habe gemerkt, dass ich dich nicht gut behandelt habe, dass ich nicht richtig mit dir gesprochen habe. Verzeihe bitte. Es ist ein schwerer Gang vielleicht nach Canossa. Und am schwersten ist es, wenn man als Vater, als Mutter zu eigenem Kind gehen muss und das sagt. Das ist nicht einfach. Aber je eher wir das lernen, umso besser. Umso besser. Und die Kinder schätzen das. Und unsere Autorität wird nicht darunter leiden, sondern steigert sich sogar. Es ist schwer, aber es lohnt sich. Ein demütiger Schritt, um Vergebung zu bitten. Das ermöglicht aber einen Neuanfang. Und zwar für alle Beteiligten. Für die Opfer und für die Täter. Entwickle auch eine konkrete Strategie. Und das ist manchmal ein langer Prozess, um aus irgendetwas rauszukommen. Wenn ich jemanden immer so Sparbrötchen genannt habe, dann muss ich da mir ein anderes Wort an die Stelle zulegen und versuchen, das immer zu ersetzen, damit das irgendwie aus meinem Gedächtnis oder Unterbewusstsein gelöscht wird. Es ist ein Stück Arbeit. Deshalb wird das wahrscheinlich lange dauern, damit wir was verlernen. Aber wir können Dinge verlernen. Wenn Menschen zum Jesus Christus sich bekehren, dann müssen sie eine ganze Menge verlernen. Dann müssen wir diese Dinge aus ihrem Leben beseitigen und dafür andere Verhaltensnormen oder Muster einbauen. Und das dauert. Ein Bereich vielleicht nach dem anderen. Deshalb langer Prozess. Aber es lohnt sich. Und es gibt eine gute Nachricht für uns alle. Alles, was wir gelernt haben im Laufe unseres Lebens, können wir auch wieder verlernen. Wenn wir es wollen, wenn wir es nicht nur aus eigener Kraft tun, sondern mit Gottes Kraft und wenn wir auch beharrlich und geduldig sind. Das ist eine Frage der Zeit. Ich rede hier nicht von einem einmaligen Ausrutschen. sondern ich rede von etwas, was sich wiederholt, von einem Muster. Wenn du zum Beispiel in dir unkontrollierte Wut entdeckst, permanent schlechte Laune hast und die an deinen Kindern und deiner Frau auslässt, oder dein Mann, das gibt's auch, habe ich mir sagen lassen, wenn du ständig andere demotivierst, dann versuche diese schlimmen Unarten zu unterbinden. Und wenn du damit alleine nicht zurechtkommst, sage ich es noch einmal, such dir jemanden, der dich hilft. Eine gute Freundin, ein guter Freund, vielleicht ein Seelsorger, vielleicht brauchst du sogar ärztliche Hilfe, einen Therapeuten. Und dann entwickle mit dieser Person gemeinsam eine Strategie und bitte Gott um Hilfe. Und das Letzte, werde zu einem Lebensermutiger. Nimm dir vor, andere aufzubauen. Du darfst Leben fördern, unterstützen. Das 6. Gebot, du wirst Leben unterstützen. Hört sich anders an, oder? Ja. Du ermutigst. Bleib nicht nur bei einer negativen Strategie, was du alles nicht machen sollst, sondern nehme dir gleichzeitig vor, und damit ersetzt du das andere, ein Ermutiger zu sein. Der Abbau von negativen Verhaltensmustern dauert seine Zeit, aber es hindert niemanden daran, gleichzeitig damit anzufangen, das Leben zu fördern. Fange heute damit an, über andere positiv zu reden oder das Positive in ihnen zu suchen, ihnen regelrecht Flügel zu verleihen. Wo immer das nur geht, entwickle ermutige Qualitäten. Denn unser Gott ist ein Ermutiger schlechthin. Belasse es nicht dabei, andere nicht zu töten, sondern schaffe und fördere das Leben und die Lebensfreude an anderen. Überall, wo du mit anderen Menschen zusammenkommst. Ein letzter Wunsch an uns alle. Ich wünsche mir und uns, dass auf unserem Grabstein das steht. Hier ruht in Frieden ein junger Christi. Du kannst deinen Namen hier schreiben. Wo immer er oder sie hinkam, hat andere aufgebaut und ihnen stets geholfen, ihre Lebendigkeit zu entdecken. Er oder sie war eine große Ermutigerin, wie Gott, an den er sie glaubte. Wäre das was? Holt eure Handys, könnt ihr abfotografieren. Nein, auf der Predigtzusammenfassung steht der Text auch. Nochmal zusammenfassend. Morden hat seine Wurzel in unserem Herzen. Meide alle Arten des Mordens, auch die subtilen. Und werde zu einem Lebensermutiger, zu einem Lebensförderer. Und damit uns das gelingt, brauchen wir Gottes Hilfe. Deshalb beten wir jetzt zusammen, heute in Form einer Lebensgemeinschaft, jeder, der das Bedürfnis hat, dem Gott das ins Herz legt, darf es tun, leise oder laut, mit eigenen Worten, vielleicht mit Liedversen, mit Bibelzitaten. Am besten am Ende ein Amen sagen, damit wir wissen, dass einer fertig ist. Und ich werde diese Gebetsgemeinschaft abschließen.